So, willkommen zur zweiten Vorlesung zur theoretischen Astrophysik. Zum einen, ja, Sie sitzen in der Vorlesung zur theoretischen Astrophysik. Zum einen ist jetzt der Kurs auch im Physik online. Da habe ich schon gesehen, 6 Anmeldungen innerhalb der letzten 2 Tage, wobei es erst 2 Tage online ist. Können sich anmelden, da werden die Übungsblätter eingestellt. Das eine Übungsblatt ist schon drin. Nach wie vor finden Sie die Übungsblätter auch auf der Homepage von Herrn Zacki. Das hatte ich das letzte Mal angeschrieben. Gibt es aber auch einen Link von meiner Homepage auf die Übungsblätter bzw. auf das Physikportal. Auch die Videoaufzeichnung von letzter Woche ist schon da. Gibt es auch einen Link im Physik Online und auch auf der Homepage der Astro-Seite. Der theoretischen Astro-Seite. So, sind da sonst noch Fragen zum Ablauf der Vorlesung? Noch irgendwas Organisatorisches zu klären vorher? Also morgen finden die Übungen statt, 14 bis 15 Uhr, in Raum 1.114, das ist hier im ersten Stock, hier in diesem Bauteil. Übungsblätter sind online. Gut. Nächste Woche fällt die Vorlesung leider aus, weil Feiertag ist. Wir machen dann also Vorlesung in 2 Wochen weiter. Ja?
Das Übungsblatt, das jetzt online ist, ist das für diesen Freitag?
Ja.
Okay, weil dann als Datum der 2. Mai draufsteht.
Ach, da steht der 2. Mai drauf. Stimmt. Da haben wir uns eine Woche vertan, ne? Das Übungsblatt ist für morgen, nicht für den 2. Mai.
Aber das ist morgen
schon
fertig sein.
Nein. Nee, da steht der 2. Mai drauf auf dem Übungsblatt.
Ja, weil es dann besprochen wird am 2. Mai.
Und morgen machen wir nichts?
Morgen habe ich doch diese Wiederholung ein bisschen vorbereitet.
Ach so?
Ja.
Okay, gut. Also morgen Wiederholung und dann richtige Übung nächste Woche. Gut, okay. So. So, das letzte Mal hatten wir angefangen mit der speziellen Relativitätstheorie, haben dort den Lorentz-Boost besprochen, die Lorentz-Transformation, nachdem wir das nochmal kurz verglichen haben mit den traditionellen Galilei-Transformationen. Und da wollen wir heute weitermachen. Wir hatten also auch besprochen, dass es relativistische Invarianten gibt. Es gibt also einen Vektor und einen dualen Vektor, wobei halt immer das Produkt von einem dualen Vektor und einem Vektor dann eine skalare Größe gibt, die Lorentz-Invariant ist und sich nicht ändert, wenn ich eine Koordinatentransformation durchführe oder einen Lorentz-Boost. So, wo waren wir stehen geblieben? Wir hatten besprochen, dass die Uhren langsamer gehen für bewegte Systeme relativ zu einem Beobachter, der in Ruhe ist. Und nun kann man das Ganze auch übertragen für Geschwindigkeiten und Winkel. Das besprechen wir jetzt noch, dann gehen wir über zur relativistischen Kinematik und dann kommen wir zur relativistischen Formulierung der Elektrodynamik. So, waren denn noch Fragen zum letzten Mal? Irgendwas unklar? Ja, noch eine Frage? Oder war das eben ein Handzeichen? Nee. Gut, ich werde dir mein Skript einscannen und dann auch wieder ins Physik online stellen, jetzt wo das erste Kapitel fertig ist. Ich hoffe, wir kommen heute durchs erste Kapitel durch. So, kommen wir zum Additionsgesetz für Geschwindigkeiten. Das heißt, wir haben jetzt Geschwindigkeiten in einem gestrichenen, einem ungestrichenen System. Vergleichen die also Teilchen mit Geschwindigkeit u. U in einem System.
U
in einem System, das sich relativ zu uns mit Geschwindigkeit v bewegt.
In System.
Das sich mit Geschwindigkeit v wegbewegt. V bewegt oder v, machen wir gleich in z-Richtung, eine Richtung, vz bewegt. Und das soll jetzt ein allgemeiner Vektor sein mit drei Komponenten in x, y und z-Richtung. Und dann gilt für die Geschwindigkeit, die wir jetzt messen, im gestrichenen System, u'z ist dann die in z-Richtung die vz-Geschwindigkeit, die relativen Geschwindigkeiten zwischen den beiden Systemen, plus der z-Komponente der Geschwindigkeit des Teilchens. Und dann gibt es hier eine Korrektur, 1 plus v mal u über c². Und in xy-Richtung sieht es dann so aus, ux, y über Gamma mal 1 plus v mal u über c². So, Sie sehen also jetzt hier schon, dass es da Unterschiede gibt zwischen der x- und der z-Richtung. Eine Besonderheit ist natürlich dieser Korrekturfaktor, sodass wir nicht über die Lichtgeschwindigkeit kommen, das brauchen wir. Das andere ist nun, dass hier aber nur in xy-Richtung ein Gamma-Faktor auftritt. Also diese Geschwindigkeit ist relativ zu uns gesehen, zum ruhenden Beobachter, plötzlich um einen Faktor 1 über Gamma unterdrückt die Geschwindigkeit in x- und y-Richtung, also transversal zur Ausbreitungsrichtung, zur Bewegungsrichtung des Teilchens. Und das ist im Prinzip der relativistische Beaming-Effekt, also das ist ein Strahl, den ich ausschicke, wenn ich mich dazu dann relativistisch bewege oder der Strahl, die Quelle dieser Strahlung bewegt sich relativistisch zu uns, dass eben dann die Ausstrahlung eben nicht in alle Richtungen gleich erfolgt, sondern gebündelt. Der relativistische Bündelungseffekt.
Also relativistisches Bündeln. Von Strahlen.
Also nehmen wir an, das Teilchen bewegt sich jetzt in einem gewissen Winkel.
Oder der Strahl. In Winkel Theta. In der XZ-Ebene.
Und dann kann man sich durch die Lorentz-Transformation auch überlegen, wie dann dieser Winkel aussehen würde im gestrichenen System, also im System des ruhenden Beobachters. Dann ist der Winkel, den wir beobachten, Cosinus Theta Strich, ist dann das U Strich von Z über C. Und das ist Beta plus, und jetzt können wir hier oben die Transformation einsetzen von U Strich von Z, Beta plus Cosinus Theta. Das ist gerade die Projektion der Geschwindigkeit auf die Z-Ebene. Kriegen wir also einen Cosinus Theta rein. Und hier durch dieses Produkt, das Skalarprodukt, kriegen wir nochmal einen Cosinus Theta rein. 1 plus Beta Cosinus Theta. Ja, wir nehmen an, sollte ich hier vielleicht hinschreiben, ein Strahl, also Teilchen mit Geschwindigkeit C. Das wäre dann also ein Lichtstrahl. Denn wir haben angesetzt, dass die Geschwindigkeit dieses Teilchens gleich c ist. Also ist das ein Lichtstrahl. Gut, nun können wir uns folgendes System uns anschauen, dass wir also eine Quelle haben. Eine Quelle. Eine Strahlungsquelle. Bewegt sich mit Geschwindigkeit Beta. Und wenn wir ins Ruhesystem gehen, dann sagen wir, gibt es auch Strahlen, die zu 90 Grad gehen. Also der Strahl bei 90 Grad. Dann kann man sich überlegen, wie eben jetzt der Winkel aussehen würde in dem System, das in Ruhe ist, relativ zu der Quelle, die sich nun relativistisch mit der Geschwindigkeit Beta bewegt. Können wir hier oben einsetzen und dann kann man diesen Winkel ausrechnen. Das Theta-Strich ist dann eben einfach nur die Umkehrfunktion vom Cosinus, nicht von Theta, sondern von Beta. Beta und Beta ist natürlich kleiner gleich 1. Ja, Sie sehen also in dem Grenzfall, wenn Beta jetzt gegen 1 geht, also gegen die Lichtgeschwindigkeit, dann würde der Winkel also gegen 0 gehen, würde also sich immer mehr bündeln. Und das ist dann klar, wenn wir Lichtgeschwindigkeit haben, dann kann dieser Strahl dann eben nur noch in der Vorwärtsrichtung gehen, in der einen Richtung, eben nicht noch in eine andere Richtung, sonst klappt das nicht mehr mit der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Das ist also der Relativist, der Effekt, dass Strahlen gebündelt werden, wenn sich eine Quelle relativistisch bewegt. So. Kommen wir nun zur relativistischen Kinematik. Das ist schon abgehakt. Wunderbar. Wir haben ja die Vierergeschwindigkeit eingeführt. Und die hatten wir definiert als die Ableitung des Vierervektors nach der Eigenzeit. Das heißt, das Ganze sollte dann auch ein Lorentz-Vierervektor sein. Und schauen wir uns einfach mal an, was d tau ist. D tau war ja gerade definiert als minus die Wurzel aus dem Abstandsquadrat. Und das ist gerade gegeben als Wurzel aus dt Quadrat minus dx Quadrat. Ja. Und dann können wir das umformulieren und können sagen, das ist ein dt mal der Wurzel aus 1 minus v Quadrat, wobei v jetzt die Relativgeschwindigkeit wäre der beiden Bezugssysteme, also des ruhenden Beobachters, der eben d tau misst, und eines bewegten Systems oder bewegten Koordinatensystems, das mit der Geschwindigkeit v bewegt. Und da hatten wir eben schon gesehen, dass wir dann eben diesen Effekt haben, dass die Uhren anders gehen, denn das entspricht ja dann gerade hier einem 1 über Gamma mal einem dt. Ja, die Uhren gehen also anders in einem bewegten System. So, ja?
Wo ist denn jetzt die Lichtgeschwindigkeit abgebildet
bei der letzten Formel? Ich messe die ganzen Geschwindigkeiten relativ zur Lichtgeschwindigkeit. Und man kann es dann nachher überlegen, sich einsetzen, dass die Dimensionen wieder stimmen. Also ich setze c gleich 1. Wenn Sie jetzt das c einsetzen wollen, dann würde das hier auftauchen, c Quadrat, beziehungsweise hier wieder ein c. Oder hier schreibt man dann hin ein v Quadrat über c Quadrat. C gleich 1. Ich werde da so ein bisschen hin und her hüpfen. In manchen Fällen ist es ganz sinnvoll, dann doch mal die Lichtgeschwindigkeit drin zu lassen und zu sehen, dass das immer Geschwindigkeiten sind, relativ zur Lichtgeschwindigkeit. In anderen Fällen bin ich da etwas sloppy, würde man im Englischen sagen. Und setze c gleich 1. So, das heißt, wir können jetzt dieses d tau ersetzen durch 1 durch Gamma dt. Ja, und können dann direkt ausrechnen, was jetzt diese vier Komponenten sind von u μ. Also ist dann das u μ, was hat das für Komponenten? Das ist ein dt über dt mit 1 über Gamma. Gamma geht nach oben, also ist der erste Eintrag einfach ein Gamma, das schreibe ich gleich mal vor die Klammer und kriege hier also eine 1. Und die anderen sind die normalen Dreiergeschwindigkeiten, die wir da rausbekommen, eben auch mit dem Gamma-Faktor. Also ist das 1 und diese Dreiergeschwindigkeit v. Das ist einfach der Vierer-Vektor, ja? Allgemeinste Form. Ist eigentlich, steckt nichts Schlimmes dahinter. So, und dann können wir auch jetzt das Betragsquadrat bilden und finden dann heraus, U μ ist gleich Gamma-Quadrat mal 1 minus V-Quadrat. Das ist gerade dann minus Gamma-Quadrat mal 1 minus V-Quadrat ist gleich minus 1. Ja, das heißt, dieser Vektor U μ ist also in unserer Konvention, wir haben ja plus 1, minus 1, minus 1. Habe ich das richtig gesagt? Wir haben die, ist also U μ ein zeitartiger Vektor. Ist zeitartig. Ah ja, wir haben die andere Metrik. Ja. Müssen wir mal gucken. Genau. Ist zeitartig, denn das Eta-Menü war ja gerade Diagonalkomponenten minus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Und das sollte es auch sein, zeitartig, denn nur wenn wir zeitartige Vektoren haben, beschreiben wir wirklich kausale Vorgänge. Wenn wir jetzt raumartige Abstände haben, dann sind die natürlich nicht kausal miteinander verknüpft. Also das sollte natürlich auch so rauskommen. Und Sie sehen, dass automatisch dieser Vierer-Vektor dann auch normiert ist, also auf minus 1. Jetzt können wir einen Vierer-Impuls definieren. Vierer-Impuls definieren wir einfach als ein πμ, ist Masse mal jetzt Vierer-Geschwindigkeit. Ganz einfach. Und da können wir gleich hin Komponenten hinschreiben, ist ein Gamma m mal 1 mal v. Wir sehen also hier schon, dass die Ruheenergie des Teilchens, die ist ja, also in Ruhe wäre Gamma gleich 1, habe ich eben hier m ist dann die Energie des Teilchens, die Ruheenergie des Teilchens, ja, und das m mal v ist dann eben der entsprechende Impuls. Im Ruhezustand wäre v gleich 0, wäre Impuls gleich 0. Das heißt, die Gesamtenergie des Teilchens ist die Masse des Teilchens, das sieht man automatisch schon hier aus dieser Definition, wie man es reinsteckt. Aber dass das auch wirklich ein richtig ordentlicher Impuls ist, sieht man dann zum Beispiel, wenn ich jetzt noch andere Sachen ausrechne. Also zum einen machen wir erstmal diese Näherung, also ich gucke mir die nullte Komponente an. Die nullte Komponente, die ist Gamma mal M, ja, im allgemeinsten Fall. Und da kann ich jetzt eine Entwicklung machen, kann das Gamma entwickeln in der Geschwindigkeit. Das ist 1 durch Wurzel aus 1 minus V Quadrat. Dann mache ich jetzt eine Reihenentwicklung, kriege ich erst eine 1 raus. Also ist das m mal 1 plus, und das Erste, was ich eben aus dieser Taylor-Entwicklung rausbekomme, ist einfach ein V Quadrat halbe plus Terme höhere Ordnung. Das heißt, ich kriege wirklich heraus ein m plus ein halb mv² plus höhere Ordnung. Also das, was man eben auch erwarten würde, dass dann wirklich hier dieser richtige kinetische Term auftaucht, wie ich ihn auch in der nicht-relativistischen Näherung haben würde. Aber zusätzlich kriege ich halt noch den Massenterm daher. Ja? In jeder relativistischen Formulierung kriege ich diese hohe Masse des Teilchens automatisch mit rein als Energie. Nun ist P0 erstmal nur die nullte Komponente von diesem Vierer-Vektor, aber dass es wirklich eine Energie ist, sehen wir zum Beispiel daran, dass wir jetzt assoziieren Folgendes. Wir sagen, πμ soll jetzt sein die Energie mal den Dreierimpuls. Das ist erstmal nur Notation, allgemeine Notation. Und dann kriegen wir eben heraus, dass dann das πμ, also das p-Quadrat, ist dann ein minus e-Quadrat plus p-Quadrat. Ja. Und aus dieser obigen Definition hier kriegen wir aber heraus, P μ² ist ein m mal u², oder? Und das war ja gerade minus 1. Ja, also hier kriegen wir dann heraus, so, wenn wir also jetzt ansetzen würden, πμ ist gleich m mal uμ, dann kriegen wir daher heraus, dass πμ ist gleich minus m². Und die Kombination von beiden gibt uns dann die relativistische Energie-Impuls-Beziehung. Das e² ist p² plus m². Setzen Sie p gleich 0, kriegen Sie eben heraus, e ist gleich mc². Noch zwei Relationen zur relativistischen Kinematik. Wenn wir eben jetzt das E und das P so definieren, dann kann man zum Beispiel den Gamma-Faktor ausrechnen, indem man sich anguckt, die Energie des Teilchens über die Masse. Ja? V hoch 4, ja. Ja, den nimmt man normalerweise dann nicht mehr mit. Also man macht ja dann, das macht ja nur Sinn, wenn im Prinzip ist es ja eine Entwicklung von V hoch 4 über C hoch 4. Ja. Und dann wird es klar. Für den nächsten Term? Ja. Nee. Also es gibt ein paar Fälle dann in der allgemeinen Relativitätstheorie, wenn Sie sich zum Beispiel dann relativistische Effekte angucken wollen, die rund um Pulsare stattfinden. Da macht man dann auch eine Entwicklung in Geschwindigkeiten und da nimmt man dann höhere Ordnung mit, in systematischer Näherung. Aber das ist dann schon eine etwas aufwendigere Sache. Sonst kenne ich keine Fälle, wo man diese Terme dann noch mitnehmen würde. Ja. Ja. So. Den anderen Faktor, den wir noch brauchen, ist Beta. Das Beta ist gleich dem V über C, wobei ich sehr gerne das C gleich einsetze, dann ist das V gleich dem Beta bei mir und dann ist das gerade der Dreierimpuls über der Energie des Teilchens. So, jetzt kann man sich zum Beispiel überlegen, ein Beispiel, was wäre jetzt der Gamma-Faktor? Ich habe einen Beschleuniger, ich nehme den LHC-Beschleuniger bei, sagen wir, 7 TeV und beschleunige damit Protonen. Was für einen Gamma-Faktor habe ich da? Können Sie sofort ausrechnen. Masse des Protons ist ungefähr 1 GeV, 7 TeV Beschleunigungsenergie, also ist der Gamma-Faktor 7000. Zack, können Sie sofort dastehen. Brauchen Sie gar nicht groß nachzurechnen. Ja? Ja? Die ist dann auch vom Bezugssystem erstmal abhängig, ja. Ist erstmal keine invariante Größe. Die invariante Größe, die wir wirklich nur haben, wäre die Masse des Teilchens, die hohe Masse des Teilchens.
Wie macht man das dann bei LHC, wenn man sagt, ich will die Protonen auf so viel TeV beschleunigen, welches Bezugssystem macht man da?
Das Ruhesystem unserer Erde. Also wir, das Teilchen, also wenn ich jetzt das Proton in Ruhe habe, dann hat es nur 1 GeV Energie oder Masse. Und wenn ich es beschleunige, dann hat es eben noch diese zusätzliche Energie, die ich dann eben beschleunige aufbringen muss. Das steckt da dahinter. Also in kosmischen Höhenstrahlung habe ich ähnliche Gamma-Faktoren, die liegen dann auch so im Bereich von 1000. Da habe ich dann Zum Teil geht es hoch auf 10 hoch 21 Elektronenvolt. Das sind so die höchsten gemessenen Energien in der kosmischen Höhenstrahlung. Und jetzt kann ich das umrechnen, wenn ich da jetzt ein Proton habe, das hat 10 hoch 9 Elektronenvolt, dann habe ich da Gamma-Faktoren von gigantischen Werten. Ja, also diese Energien erreicht man beim LHC nicht, die man in der kosmischen Höhenstrahlung erreicht. So, sind dazu noch Fragen? So, drei. Dann würde ich jetzt zur Elektrodynamik kommen. In relativistischer Formulierung. Also Elektrodynamik. So, die Elektrodynamik können wir beschreiben als eine klassische Feldtheorie. Klassische Feldtheorie. Und diese klassische Feldtheorie hat zwei Felder im Prinzip, das E-Feld und das B-Feld. Ja, wir haben also das E-Feld und das B-Feld. Das heißt, diese klassische Feldtheorie hat 6 Freiheitsgrade. 6 Freiheitsgrade. Nun wollen wir das Ganze relativistisch formulieren. Ja?
Woher kommen jetzt die 6 Freiheitsgrade? Einfach die 3 Komponenten
ja.
E und B-Feld? Mhm. Und warum natürlich noch mehr? Also diese 6, also man kann ja diese Komponenten messen und Potenziale
ja.
Kann man ja nicht direkt messen.
Ja.
Also warum natürlich noch irgendwelche anderen Freiheitsgrade?
Nicht. Welche könnte es denn noch geben, welche Freiheitsgrade? Also ich gucke jetzt nur auf die Felder. Also es gibt natürlich eine andere Freiheitsgrade, wie sich die Teilchen bewegen, was für Teilchen ich im System habe oder so. Sondern wir wollen es rein erstmal nur diese Felder beschreiben, also eine klassische Feldtheorie aufbauen. Und dann koppeln wir an diese Felder dann andere Teilchen an. Und dann haben wir nur das E-Feld und das B-Feld und eine Mischung aus beiden vielleicht, die oszillieren vielleicht noch, aber wir haben nur diese 6 Freiheitsgrade, die natürlich dann von Zeit und Raum abhängen. Aber das sind meine 6. An jedem Raumzeitpunkt habe ich also irgendein E-Feld, das hat eine Richtung, muss ich eben 3 Größen angeben. Habe ich ein B-Feld, hat irgendeine Richtung, muss ich auch 3 Größen angeben. Also habe ich an jedem Raumzeitpunkt 6 Freiheitsgrade, ja, meiner Theorie. Und wenn ich das jetzt Lorentz-invariant formulieren möchte, bräuchte ich also einen 6er Vektor. Den habe ich aber leider nicht zur Verfügung, ich habe nur 4er Vektoren. Also muss ich dann mindestens einen Tensor zweiter Stufe nehmen. Ja. Also die ganzen Herleitungen, die ich jetzt mache, sind so ein bisschen heuristisch, aber vielleicht ganz intuitiv, wie man dann wirklich die relativistischen Gleichungen herleiten kann. Also 6 Freiheitsgrade, ich brauche also Tensor. Zweiter Stufe und den Tensor kennen Sie wahrscheinlich schon. Das wäre dann, den bezeichne ich als F und der hat 2 Komponenten F μ. Nun hat dieser Tensor natürlich 16 Komponenten, da müsste ich jetzt irgendwie 10 rausschmeißen. Wenn ich das, jetzt kann ich das zerlegen in symmetrischen und antisymmetrischen Anteilen, dann stellt man fest, der symmetrische Anteil hat 10 und der antisymmetrische hat 6 Komponenten. Das ist ja wunderbar. Dann nehme ich also einen antisymmetrischen Tensor. Und damit habe ich meine 6 Komponenten. Der hat genau 6 Komponenten. Dann kann ich also im Prinzip, müsste es möglich sein, wenn ich es relativistisch formuliere, im einfachsten Fall, dass ich diesen Tensor nehme mit 6 Freiheitsgraden. Und dann kann ich das Ganze kovariant formulieren. So, ich kann jetzt diese Antisymmetrie dadurch ausdrücken, dass ich das Hilfsfelder einbaue. Und sage jetzt, also benutze jetzt
benutze jetzt einen Vierervektor. Und diesen Vierervektor nenne ich A μ. Und der hat eine Nullkomponente und drei räumliche Komponenten.
Und nun kann ich mir mit diesem Vierervektor einen Tensor bauen, der diese antisymmetrisierende Eigenschaft hat.
Also, setze jetzt Ansatz des f μ nü. Wenn das jetzt ist die partielle Ableitung d μ a nü minus d nü a μ,
dann ist der in der Tat antisymmetrisch. Ne? Das sieht man sofort. Wobei ich jetzt noch definieren muss, was das d μ ist. D μ ist das d nach dx μ. Ja, die partielle Ableitung nach dem Vierervektor. Fragen?
Ja. Weil die erste haben die damals, als sie das eingeführt haben, den Tensor wirklich nach diesem, also einfach selbst aufgebaut, wie das praktisch ist. Also wie das praktisch wäre, wie wir es jetzt auch begründet haben.
Nee. Also der Maxwell hat die Gleichung ja 1860 aufgeschrieben schon und dann hat man diese Symmetrieeigenschaften gefunden in seinen Gleichungen. Und dann hat der Lorentz dann entsprechend diese Lorentz-Transformation begründet. Und dann hat man gesehen, aha, die haben also diese Eigenschaften. Und dann hat daraus der Einstein die spezielle Relativitätstheorie gebaut, eben aus diesen Eigenschaften, die man aus der Elektrodynamik gewonnen hat, aus der Maxwell-Gleichung. So rum ging das, nicht andersrum.
Und die zweite Frage, ich weiß nicht mehr im Kopf, die partielle Ableitung, ist das so, wie es da steht, eine Code, eine Kontravariante?
Das so, wie es da steht, ist das ein... Das wäre jetzt ein dualer Vektor. Und wenn ich nach einem Vektor ableite, erhalte ich einen dualen Vektor. Also der Index ist immer genau andersrum, wie er hier steht, und dann passt es hier. Ja? So, und dann kriege ich daraus jetzt irgendwelche Komponenten. Jetzt kann ich das mal im Matrix, jetzt kann ich das mal ausformulieren, wie diese Matrix aussieht. Und ich möchte jetzt folgenden Ansatz machen. Ich habe hier eine 0, habe hier das E-Feld, und habe hier die und dann muss ich hier ein Minuszeichen haben, damit es antisymmetrisch ist. Hier habe ich das B-Feld und damit es antisymmetrisch ist, führe ich jetzt hier den Epsilon, das Epsilon-Symbol ein, Epsilon IJK mal den K-Komponenten des B-Feldes. Und diese Form der Matrix erhalte ich, wenn ich folgende Assoziation mache. Jetzt springe ich also ein bisschen. Folgende Assoziation mache. Ich setze jetzt hier diese Komponenten gleich dem E-Feld. Also wäre das E-Feld gleich minus A Vektor Punkt minus Napla Phi. Und das B-Feld wäre dann gleich Napla Kreuz A. Wenn ich diese und das kommt nun halt, wenn man halt die Lösung weiß, setzt mir das so an, was das E-Feld und das B-Feld sein soll, relativ zu diesem A-Feld. Man kann auch andersrum argumentieren. Ich suche jetzt im Prinzip ein A-Feld und ein Phi-Feld, sodass ich das so hinschreiben kann und dass ich entsprechend diese Assoziation habe mit den E- und den B-Feldern. Sodass ich einen Feldstärketensor bekomme, der diese Struktur hat. Und diese Struktur, die kenne ich halt so, wenn ich das normalerweise formulieren würde in der Elektrodynamik. Gut. Das kann man natürlich so nicht machen, wenn man jetzt eine Einführung in die Elektrodynamik macht, sondern man macht es jetzt so, man hat die Elektrodynamik gehört und jetzt leiten wir uns das Ganze relativistisch her. Ja. Gut. Okay, das ist auch ein Vektor, schreibe ich das nochmal aus. So. Gut, damit kann ich also die E- und B-Felder jetzt ausdrücken durch ein 3D-Vektorfeld A und ein skalares Feld Phi, was zusammen einen Vierervektor bildet. Ich habe aber eine Freiheit dabei. Das nennt man diese Eichfreiheit, also der Elektrodynamik, dass ich da eben noch zum Beispiel eine Ableitung einführen kann. Habe ich das hier schon oder habe ich das erst später? Ja, das kommt dann später. Dann kommen wir später noch dazu, wenn wir die Maxwell-Gleichung hinschreiben. Genauso gut brauchen wir jetzt aber auch Quellen des elektromagnetischen Feldes. Und diese Quelle, die soll jetzt auch ein Vierervektor sein oder im allgemeinsten Fall eben ein Strom aus Ladung, also ein Ladungsstrom. Den sage ich auch wieder, es soll ein Vierervektor sein. Die nullte Komponente ist dann einfach die Ladung, wenn das System in Ruhe ist. Und die Dreierkomponenten wäre dann die bewegte Ladung, also der normale geladene Strom. In drei Dimensionen. Viererstrom. So, und jetzt brauche ich Platz und die obere Tafel geht ja leider nicht. Muss ich noch ein bisschen Platz machen. Der Vorteil ist dieser relativistischen Notation, dass ich die Maxwell-Gleichung in geschlossener Form relativ einfach aufschreiben kann und dass ich dann auch, wenn ich jetzt Sachen zur Eichung habe, dass ich die relativ einfach aufschreiben kann. Also das war ja immer ein Problem in der nicht-relativistischen Formulierung, muss ich eben ganz genau aufpassen, was mache ich mit dem Phi-Feld, was mache ich mit diesem 3dA-Feld und wenn ich es aber dann in dieser Vierer-Notation habe, dann ist das alles viel einfacher. Also die Maxwell-Gleichungen reduzieren sich dann im Prinzip von 4 auf 2 Gleichungen, zum Beispiel. Das ist dann relativ einfach. Wir können die Ladungserhaltung dann relativ einfach hinschreiben. Also die Gesamtladung soll erhalten sein. Die ist dann in unserem Fall einfach, dass die partielle Ableitung d μ unseres Ladungsstromes soll gleich 0 sein. Und das ist eine kovariante Formulierung, die gilt in jedem Bezugssystem. Und das entspricht einfach, dass wenn die Ladungsdichte sich ändert, dann fließt ein Strom. Ja. Und das ist diese Kontinuitätsgleichung, die ich dann sofort aus dieser relativistischen Formulierung bekomme. Rho ist hier die Ladungsdichte. Okay. So, gehen wir zurück zu unserem Energieimpulstensor. Machen, ja. Ja.
Aber der Punkt, oder bei mir zumindest immer in der Physik so eingeführt, dass ein Punkt über eine Größe eine totale Zeitableitung bedeutet.
Ah.
Haben das dann einfach zum Beispiel die Leute, die in der Formulierung gearbeitet haben, komplett ignoriert? Oder hat man das dann neu definiert? Braucht man diese totale Zeitableitung nicht?
Also in meinem Fall wäre das dann die totale Zeit. Ach doch, man braucht natürlich, muss da schon präzise unterscheiden. Also bei uns ist sogar, da muss man unterscheiden, ob man jetzt die Ableitung nach T macht oder nach Tau. Muss man auch unterscheiden. Und normalerweise heißt das dann, das ist die Ableitung nach T und nicht nach Tau, wenn ich einen Punkt drüber setze. Und wenn man dann nachher in die Kosmologie geht, dann kommt die konforme Zeit noch dazu und dann macht man dann einen Strich dran. Da muss man dann also aufpassen, dass das D nach dEta nach der konformen Zeit ist dann ein Strich. Das D nach dT wäre ein Punkt. Und das D nach dTau, da gibt es, glaube ich, nichts. Und die volle Zeitableitung d nach dt, da, also ich, bei mir ist es eigentlich immer so, dass wenn ich einen Punkt drüber setze, ist immer die partielle Ableitung nach der Zeit gemeint. Nach t, nach der Zeitkoordinaten t.
Mhm. Also schreiben wir das nochmal hin. Rho Punkt ist definiert als d nach dt von Rho.
So, machen wir jetzt eine Lorentz-Transformation unseres Feldstärke-Tensors.
Also Lorentz-Trafo des Feldstärke-Tensors. Wir haben also ein F'-Menü. Da das ein Tensor ist, müssen wir jetzt zweimal die Matrix dran multiplizieren. Also ist das ein Lambda mu Alpha, Lambda mu Beta, F Alpha Beta.
Und wir können damit dann, können wir jetzt einen Lorentz-Boost einsetzen für diese Lambda-Matrizen, setzen also jetzt hier den Feldstärke-Tensor nochmal ein und können dann sofort das transformierte E- und B-Feld ausrechnen, alles mit einer Gleichung.
Machen wir also einen Boost in Z-Richtung. Einen Lorentz-Boost.
Und dann bekommt man Folgendes heraus. Werden wir ab und zu dann noch brauchen. Also das EX' im System ist Gamma mal EX plus Beta BY. Das EY' ist dann ein Gamma mal EY minus Beta mal BX. Und die Z-Komponente bleibt gleich, ändert sich nicht. Bx' ist dann ein Gamma Bx plus, nein, hier kommt minus, minus Beta Ey und das By' ist dann ein Gamma mal By plus Beta Ex und hier auch bleiben die Z-Komponenten gleich nach dem Lorentz-Boost. Ja, das heißt, zwei Sachen sehen wir jetzt hier. Die eine Sache ist, dass im Prinzip das E- und B-Feld, die Transversalkomponenten zur Ausbreitungsrichtung, die ändern sich und die longitudinalen Komponenten nicht beim Lorentz-Boost. Und das andere ist, ich bekomme hier immer einen Gamma-Faktor hinein für diese Transversalkomponenten, aber nur für die Transversalkomponenten. Und ich vermische immer das E mit dem B-Feld, wenn ich so eine Lorentz-Transformation mache. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo ein System habe, was anfänglich nur ein Magnetfeld hat, ich mache einen Lorentz-Boost und gucke mir das von einem bewegten Beobachter an, dann würde der plötzlich B- und E-Felder messen. Und unter gewissen Umständen könnte es sogar passieren, dass wenn ich jetzt ein E- und B-Feld irgendwo habe, ich mache einen Lorentz-Boost in ein System, wo eines der Felder verschwindet, wo also dann das B- oder das E-Feld 0 ist. Aber im allgemeinen Fall habe ich immer eine Vermischung von E- und B-Feldern. Und der Hintergrund ist natürlich, dass die E- und B-Felder per se keine Kovariantengrößen sind. Also, E, B-Komponenten mischen. So, wir können uns aber jetzt Invarianten formulieren.
Also, was können wir denn alles für Lorentz-Invariante aufstellen?
Das Erste, was einem natürlich einfällt, ist ein F-Menü mal ein F-Menü. Das ist sicherlich Lorentz-Invarianten. Wenn man das ausxt, dann ist das hier ein minus 2 mal einem E-Quadrat minus B-Quadrat. Und dann kann ich das Ganze noch antisymmetrisieren. E-Menü Alpha Beta mal F Alpha, Beta, F, Menü. Das ist auch eine Lorentz-invariante Größe, Pseudo-invariant in unserem Fall, aber auch invariant, ist 2 mal E mal B. Aha, ist also auch invariant. Das Interessante ist also, wenn jetzt zum Beispiel irgendwo das E-Feld senkrecht steht auf dem B-Feld, ja, dann ist das gleich 0 und sollte auch immer dann 0 bleiben, wenn ich jetzt einen Lorentz-Boost mache. Also diese Größe ist damit unveränderlich. So, jetzt haben wir immer noch keine richtige Invariante da ausgerechnet, was dann die Energie des Feldes ist und so weiter. Da kommen wir aber noch dazu. Bevor wir das machen, müssen wir erstmal uns die Maxwell-Gleichung anschauen und bauen aus der Maxwell-Gleichung dann und aus den Bewegungsgleichungen, aus dem Lagrangeschen, den wir aufstellen, einen Energieimpulstensor und gucken uns da die Komponenten an. Und da tauchen diese Größen wieder auf in bestimmten Kombinationen und da kriegen wir dann die Energiedichte des elektromagnetischen Feldes heraus und den Pointing-Vektor. Also Zäsur, Maxwell-Gleichung. Nun formulieren wir das Ganze auch wieder heuristisch. Wir wollen also jetzt ein Lagrangeschen aufstellen, der aus diesem Feldstärketensor besteht und Lorentz invariant ist. Also 3 Bedingungen. An Lagrangeschen. Unsere Theorie. Erstens, Lorentz invariant sollte der Lagrangeschen sein. Invariant. Zweitens, es sollte eine lineare Theorie sein. Und drittens, das sollte das Coulomb-Gesetz herauskommen. Und der Lagrangeschen, der diese Bedingung erfüllt, ist folgender. Das ist eine Lagrange-Dichte. L ist minus 1 über 16 Pi. Jetzt in den gaußschen CGS-Einheiten mal F mu nü, F mu nü. Eindeutig Lorentz-invariant. Ja. Ist eine lineare Theorie, denn diese Feldstärken tauchen nur maximal zur zweiten Ordnung auf, und zwar einfach quadratisch. Das heißt, wenn ich jetzt Ableitung bilde, nach diesem Feldstärketensor habe ich dann eben eine lineare Theorie vorliegen. Das sehen wir gleich. Und das Coulomb-Gesetz kommt auch raus, aber erst, wenn wir eine Ankopplung machen an die Ladung. Also brauchen wir jetzt noch einen Strom. J μ, der jetzt irgendwie an das Feld ankoppeln muss und die einfachste Möglichkeit eben jetzt diesen Strom kovariant so anzukoppeln, dass das wieder hier Lorentz invariant ist, indem wir jetzt einfach jetzt in dem Fall das A μ hinschreiben, J μ mal A μ. Und in der Tat würden wir dann durch diesen Term das Coulomb-Gesetz herausbekommen. So, das ist also die relativistische Lagrange-Dichte. Machen wir eine Variation und gucken mal, was herauskommt, ob das auch stimmt. So, wir benutzen dazu einfach die Euler-Lagrange-Gleichung, jetzt erweitert auf Felder, also Euler-Lagrange. Wir machen also eine Variation nach den Feldern und sagen, die Wirkung soll sich nicht ändern. Und dann kriegt man eben die Bedingung, dass d nü des Ausdrucks, wenn ich jetzt den Lagrangeschen ableite nach den Ableitungen der Felder, d μ a μ, minus der Ableitung des Lagrangeschens nach dem Feld selbst,
gleich 0 ist.
Ja. Und wenn Sie sich an die Vorlesung zum Lagrange-Formalismus und zum Hamilton-Formalismus erinnern, da hatten Sie die generalisierten Koordinaten. Da stand hier ein Q und hier ein Q-Punkt. Das Ganze ist relativistisch erweitert auf eben einen Vierervektor oder hier ein Feld. Ja? Aber das ist im Prinzip nichts anderes, was da steht. Natürlich ersetzen wir hier dann die Zeitableitung eben durch die Zeitableitung, sondern durch die kovariante Ableitung d nü. Okay, wenn wir das jetzt hier loslassen auf diesem Lagrangien, das ist ja im Prinzip ein Teil des Feldstärketensors f mu nü. Wir leiten also nach f mu nü ab, kriegen wir also ein f mu nü herunter. Hier hinten leiten wir nach a mu ab und kriegen wir den Strom heraus. Das heißt, man sieht sofort, wie sehen die Gleichungen aus. D nü f mu nü ist gleich 4 pi mal j mu. Und das ist dann, in der Tat sind das die inhomogenen Maxwell-Gleichungen. Wenn ich jetzt für f-μ einsetze die E- und B-Felder, kriege ich Folgendes heraus. B-Punkt plus Rotation von E. Halt, jetzt bin ich bei der falschen. Sorry. E. Punkt plus Rotation von B, Entschuldigung, ist gleich 4 Pi mal dem Dreierstrom. Und die andere Gleichung ist eben dann Nabla mal E ist gleich 4 Pi mal der Ladungsdichte Rho. Das sind die beiden Gleichungen, die ich da herausbekommen würde aus dieser Gleichung. So, die homogenen Gleichungen. Die kriege ich heraus aus der Eigenschaft, eigentlich schon aus der Eigenschaft des Feldstärketensors f mu nü, nämlich d alpha f mu nü ist gleich 0. Weil die zweiten Ableitungen vertauschen, ist es auf alle Fälle gewährleistet, dass das 0 ist. Wenn ich das Ganze hier antisymmetrisiere, und jetzt verwende ich ja eine Notation aus der Differentialgeometrie, und das heißt hier einfach hier alpha mu nü muss ich antisymmetrisieren. Ja, also ich schreibe hier eine Summe von allen Kombinationen von alpha mu nü auf, sodass das Ganze hier antisymmetrisch ist, wenn ich immer zwei Indizes vertausche. Im Prinzip hat es was damit zu tun hier. Ne? Hier habe ich so ein antisymmetrisiertes Objekt. Das ist im Prinzip genau das, was hier dasteht. Ne? Dass also die Ableitung dieses antisymmetrisierten Objektes richtig antisymmetrisiert 0 ergibt. Und daraus kriege ich dann die homogenen Gleichungen, die homogenen Maxwell-Gleichungen, nämlich B-Punkt plus Rotation E ist gleich 0. Und die Tatsache, dass es keine magnetischen Monopole gibt. So, man kann diese Gleichung relativ einfach umformulieren eben für den Fall, dass man jetzt das Ganze für Felder beschreibt, die eben aus diesem Vierervektor stammen. Also schreibe um. Auf eben dieses Feld A mü. Ich setze also jetzt einfach das A mü Feld da oben ein in diese Gleichung da oben. Hier. Ich bekomme dann hier die zweifache Ableitung d mü herein und Mischterme. Aber ich benutze jetzt die Eichfreiheit, die ich habe. Mit der Lorentz-Eichung und die Lorentz-Eichung in relativistischer Notation ist einfach, dass d mü a mü gleich 0 ist. Und dann erhalte ich folgende relativ einfache Gleichung. Der D'Alembert-Operator wirkt auf a mü, ist gleich minus 4 pi
mal den Viererstrom. Wobei der D'Alembert-Operator definiert ist als minus D0 Quadrat plus Nabla zum Quadrat.
Ja, kriege ich also das, sehe sofort, dass das eine Art Wellengleichung ist. Wenn ich also jetzt hier keine Ladung habe, ist das einfach ein frei schwingendes Feld, kriege ich die Wellengleichung raus für ein masseloses Teilchen. Und wenn ich das zulasse, kriege ich hier eben einen Quellterm herein für das Feld, was eben dieser Viererstrom ist an Ladung. Ich weiß nicht, wie viel Sie in der Vorlesung hatten zur Lorentz-Eichung und zur Eichung mit den Eichfeldern. Wie viel Freiheitsgrade hat denn das elektromagnetische Feld im Vakuum? Eine schöne Frage, ja. Also wie viel Freiheitsgrade hat das Photon, das ja dahinter steckt? Wie viel? Drei Freiheitsgrade. Zwei. Noch Meinung dazu? Wer ist für zwei Freiheitsgrade? Bitte die Hand heben. Wer ist für drei Freiheitsgrade? Wer ist Fotograf? Hat schon mal mit dem Polfilter gearbeitet? Also wir haben nur zwei Freiheitsgrade. Ja, es gibt also dann nur zwei Polarisationsrichtungen fürs Licht. Das Licht breitet sich mehr transversal aus. Habe ich nur zwei Freiheitsgrade, weil es masselos ist. Sie haben recht, wenn es massiv wäre, dann hätte es drei Freiheitsgrade. Masselos hat es dann nur zwei Freiheitsgrade. Das heißt, ich habe hier viel zu viele Freiheitsgrade drin. Auf das wollte ich eigentlich hinaus. A μ hat natürlich vier Freiheitsgrade. Davon kann ich zwei eliminieren, indem ich jetzt Zusatzbedingungen stelle an das A μ-Feld. Und die sind erstmal rein mathematischer Natur, kann ich die irgendwie stellen. Und das Einfachste ist natürlich, diese Forderung zu stellen. Ich kann sogar noch eine Zusatzforderung stellen, weil ich nur zwei Freiheitsgrade habe. Und dann kann ich entsprechend Komponenten herausschmeißen. Natürlich muss dann das, was ich nachher herausbekomme, das Resultat, muss unabhängig davon sein, wie ich diese Komponenten fixiere. Ob ich jetzt die Coulomb-Eichung wähle, da setze ich A0 einfach gleich 0. Oder ob ich jetzt die Eichung wähle, die Lorentz-Eichung. Ich kriege natürlich unterschiedliche Gleichungen heraus, aber an messbaren Größen muss das Gleiche herauskommen. Und das nennt man dann entsprechend die Eichinvarianz. Also es ist unabhängig gegenüber der Eichfixierung, muss das Ergebnis natürlich invariant sein. Es gibt natürlich noch einen weiteren Eichfreiheitsgrad, den ich hier nun formulieren kann. Wo haben wir meinen Zettel hier? Es gibt natürlich noch die Eichfreiheit. Ich kann mein Feld frei wählen und der Grund ist halt, dass ich nur zwei physikalische Freiheitsgrade habe. Ich kann jetzt zum Beispiel mein mein A-μ-Feld verschieben mit einem Feld, mit einem skalaren Feld, wo ich die partielle Ableitung nehme, d-μ-chi. Ja? Und wenn ich das mache, ich ersetze also das A μ durch ein A μ plus ein D μ chi, wobei chi jetzt ein Skalarfeld ist, ein Lorentz-Skalar, dann stellt man eben fest, dass wenn ich jetzt das F, sagen wir mal das A', das F μ nü jetzt von diesem A' mir ausrechne, dann ist das eben auch das F μ nü von diesem A μ, was ich vorher hatte. Wie schreibe ich es denn jetzt hin? Das A μ geht über in ein A μ. So. Okay. Damit es ganz klar ist. So. Ja, ganz einfach, weil wieder die zweiten Ableitungen vertauschen. Diese Freiheit habe ich und das steckt eben dahinter, dass ich nun im Prinzip zum einen das hier wählen kann. Das ist die eine Forderung. Und zum anderen kann ich sogar jetzt nur das Schieffeld hier frei wählen. Und den anderen Freiheitsgrad dann damit rausholen und die Gleichung entsprechend vereinfachen. Oh, sehr weit vorgeschritten. Gut, die Tafel ist voll, dann wische ich die Tafel, machen wir kurz 3 Minuten Pause, während ich wische und dann kommen wir zum Energieimpulstensor und zu den Lienard-Wichert-Potentialen und zur Larmor-Formel. Sind dazu noch Fragen, bevor ich das wegwische? Sieht doch schön einfach aus, die Maxwell-Gleichung. Ne, finden Sie nicht? Wenn Sie also dann gefragt werden in der Prüfung, wie sehen die Maxwell-Gleichungen aus? Ja, d mü f mü nü ist 4 pi mü, 4 pi j. Und das ist gleich 0. Ist doch schön einfach. Ja. Nee, müssen Sie zu Hause mal in Ruhe nachrichten. Ja. Sie meinen, wie man hier drauf kommt?
Ja, das?
Dass da eine 4 Faktor 4 reinkommt, weil ich hier im Prinzip 4 mal das d mü a nü drin stehen habe, kriege ich dann insgesamt einen Faktor 4 raus. Ja. So, kommen wir nun zum Energieimpulstensor. Die Form des Energieimpulstensors kann ich mir herleiten, dass ich eben sage, dass wenn ich jetzt eine Verschiebung der Wirkung mache in x μ, also in Raum und Zeit, wenn ich also eine Verschiebung mache in der Zeit, kriege ich Energieerhaltung. Wenn ich sage, es ist invariant gegenüber Verschiebung des Raumes, kriege ich Impulserhaltung. Und beides zusammen in einer relativistischen Formulierung kriege ich dann entsprechend eine Energieimpulserhaltung, die dann eine tensorielle Form hat. Also dieser Tensor T mü nü sieht dann folgendermaßen aus. Ist dann definiert als die partielle Ableitung dl nach d von d mü des Feldes a. Das muss ich hier das oben hinsetzen, oben unten, ja stimmt. Minus den Lagrangien mit dem Kronecker Delta, Delta mü nü. Und im Prinzip ist das nichts anderes als die Legendre-Transformation. Schreibe ich mal hin. Das ist im Prinzip nichts anderes als die Legendre-Transformation von dem Lagrangien, den ich vorher hatte, zu einem Hamiltonien. Ja, also ich mache jetzt im Prinzip eine Ersetzung, dass ich jetzt sage, ich gucke mir jetzt das Ganze nicht als Funktion von Q und Q-Punkt an, sondern von Q und P. Und das ist genau das, was ich hier habe. Also dann freies Feld. So, jetzt aus dem freien Feld mit der Lagrange-Dichte 1 über 16 Pi, f mü nü mal f mü nü, kann ich es jetzt da oben einsetzen und bekomme folgenden Ausdruck für den Energieimpulstensor. Das t mü nü ist dann gleich 1 über 4 Pi mal f mü nü, f nü lambda minus ein Viertel, lambda ein Viertel, f alpha beta delta mü nü. Sie sehen also jetzt, dieser Energieimpulstensor enthält eben jetzt nicht nur die einfachen Komponenten, sondern auch so Diagonalelemente, die nun damit reinspielen. Und das führt nun dazu, wenn ich das jetzt in Matrixweise aufschreibe, sieht es dann entsprechend so aus. Ich habe jetzt hier ein 1 über 4 Pi mal minus e² plus b². Jetzt bekomme ich also den bekannten Ausdruck, den Sie auch kennen, Energiedichte des elektromagnetischen Feldes ist E² plus B². Das ist jetzt die 0,0-Komponente dieses Energieimpulstensors. Und ich kriege hier in diesen Elementen ein E Kreuz B und hier auch ein E Kreuz B und bekomme hier dann noch Komponenten, die ich jetzt einfach beschreibe als ein TIJ. Das sind so Elemente, die, wenn ich jetzt in der Mechanik wäre, wären das Scherkräfte, die da wirken. Ne? Die stecken jetzt alle hier irgendwie drin. Die ganzen Scherkräfte. Das nennt man dann auch den Stresstensor. Ich weiß gar nicht, wie im Englischen Stress, wie würde man das im Deutschen dann nennen? Das sind auch keine Scherkräfte, das sind also Zusatzkräfte, die in speziellen Fällen entstehen. Wenn ich also Medien habe, die eben nicht linear sind, dann treten hier besondere Komponenten nochmal auf. Im Normalfall tritt das nicht auf. Also die wichtigen Komponenten, die ich hier habe, sind diese und diese erstmal. Und ich kann auch für den Energieimpulstensor natürlich eine Energieimpulserhaltung angeben in relativistischer Notation. Sieht es dann folgendermaßen aus. Wer weiß, wie das aussieht, die Energieimpulserhaltung für den Energieimpulstensor oder die Erhaltung für den Energieimpulstensor? Hat das jemand schon mal gesehen, wie das aussieht? In relativistischer Notation. Also die Leute, die bei mir in der ART-Vorlesung waren, die haben das gesehen. Ich will jetzt keinen angucken. Nee, wissen Sie nicht? Also ich will auch so ein bisschen jetzt herausfinden, was Sie schon wissen und was ich voraussetzen kann und was nicht. Also noch nicht gesehen. Nee, völliges Neuland. Okay. Aber man kann sich natürlich sofort vorstellen, wie das aussehen muss. Wir hatten ja die Erhaltung für die Ladung angeschrieben. Das waren d μ j μ gleich 0. Ja, demzufolge haben wir dann hier Energieimpulserhaltung. Dann im relativistischen Fall heißt es dann einfach, dass das d μ t μ nü gleich 0 ist. Also d μ t μ nü ist gleich 0. Das ist jetzt unsere Energieimpulserhaltung für das klassische Feld. Und das heißt zum einen, wenn ich jetzt sage, ich definiere mir die Energiedichte als T00, also definiere Energiedichte als T00, das ist dann 1 über 8 Pi mal E² plus B². Und ich definiere mir den Pointing-Vektor. S. Das soll gleich sein 1 über 4 Pi mal E Kreuz B. Das ist also der energiedichte Strom, der fließt. Auch ein Vektor. Ne? Also hier sind die Komponenten, wenn ich im Ruhesystem bin, dann hätte ich eben nur diese 0,0-Komponenten. Wenn noch irgendwas fließt, kriege ich natürlich hier diese Komponenten, die symmetrisch sind, die dazukommen. Das heißt, es hat irgendwas zu tun mit dem Fluss. An Energie, also an einem Impuls oder an Strom. Und insgesamt ergibt diese Gleichung dann mit diesen Größen, dass die zeitliche Änderung der Energiedichte wird kompensiert durch einen Fluss an Energieimpulsdichte, gegeben durch den Pointing-Vektor. Ist gleich 0. Und den Pointing-Vektor kennen Sie mit Sicherheit noch aus Ihrer E-Dynamik-Vorlesung. So, das ist also eine relativ schnelle und rasche Herleitung genau dieser Energieimpulserhaltung für das elektromagnetische Feld. Ja, im relativistischen Formalismus geht das relativ zügig. So, wir können nun auch relativistische Potenziale definieren und diese Potentiale heißen
Lienard-Wiechert-Potentiale. War folgendes, wir haben jetzt eine Ausbreitungsrichtung, Zeitachse t und eine Koordinate x und da bewegt sich jetzt ein Teilchen entlang, eine Ladung q, die hat hier eine Trajektorie x μ, die ich eben parametrisieren kann, zum Beispiel durch die Eigenzeit tau. Also eine Trajektorie. Und wenn ich jetzt hier oben den Beobachter ein bisschen weiter weg hinmale, dann kann der Ereignisse beobachten, die in seinem rückwärtigen Lichtkegel liegen, die also hier drinnen liegen. Und das Feld, also diese Ladung, die könnte nun zum Beispiel auch hier herauslaufen und würde nun elektromagnetische Strahlung abgeben. Und die elektromagnetische Strahlung, die ich dann eben hier messe, das ist also der Beobachter, ist dann das Integral entlang dieser Trajektorie des geladenen Teilchens, was ich hier an diesem Punkt messe. Und ich habe dann noch einen Abstandsvektor vom Beobachter zur Quelle, den ich als, jetzt als Dreiervektor R bezeichne, der sich natürlich dann mit der Zeit ändern würde. Klein r. Klein r, das große R kommt später. Und das nennen wir das R0. Okay. Und dann kann ich mir sofort jetzt den Ladungsstrom relativistisch hinschreiben. Also der relativistische Strom der Ladung, J μ ist dann die Ladung selbst und ich habe dann entsprechend zwei Komponenten, einmal die Nullkomponente, das wäre C und die räumlichen Komponenten, das ist dann die Geschwindigkeit V und dann, um diese Trajektorie zu beschreiben, nehme ich einfach eine Delta-Distribution, Delta von R minus dem R0 von T, der Trajektorie dieses Teilchens. Ja. Gut, nun kann ich es einsetzen in meine Bewegungsgleichung für das A-μ-Feld und nach dem A-μ-Feld auflösen. Und wie man das normalerweise macht, ich weiß nicht, ob Sie das in der Vorlesung hatten, man kann sich ja allgemeine Lösungen von so Differentialgleichungen bauen mit Greens-Funktionen. Ja, das heißt also, dieser D'Alembert-Operator mal A-μ ist gleich 4π J-μ, hatten wir hingeschrieben. Das kann ich eben auch schreiben, die Lösung dann als eine Konvolution dieser Greens-Funktion, dieser Lösung, mal dem Quellterm, dem J-μ. Also allgemeine Lösungen sehen dann eben so aus. Also das A μ, was von t und von x abhängt, ist dann gleich ein d hoch 3x Strich dt Strich mal dieser Greens-Funktion g von t minus t Strich x minus x Strich mal diesem Strom j μ von t Strich und x Strich. Und diese Greens-Funktion, die kennt man, die ist im Prinzip 1 über x minus x' mal eine Delta-Distribution. Dann kann ich das hier einsetzen, das aufintegrieren und was man dann im Effekt herausbekommt, ist so eine Art modifiziertes Coulomb-Gesetz. Das muss natürlich dann auch mit 1 über r abfallen. Ja? Und ich kriege eben noch aus der Kausalität eine Bedingung, dass ich eben dann das t' muss dann die sogenannte retardierte Zeit sein. Ich weiß nicht, hatten Sie das in der Vorlesung? Retardierte Zeit, avancierte Zeit, Greens-Funktion, gehe ich mal davon aus. Ja, gut, hatten Sie.
Und was man dann für Lösungen erhält, sind genau diese Lenard-Wishart-Potenziale von einer bewegten Ladung.
Also das Phi von R ist dann gleich die Ladung Q über den Abstand R
zwischen Beobachter und der Quelle.
Und dann eine Korrektur, die geht mit 1 minus E mal Beta. Beta ist diese Geschwindigkeit des Teilchens, die Dreiergeschwindigkeit. Und das E ist der Einheitsvektor in Richtung E. Also das Groß R ist dann gleich das Klein R minus dem R0 von T. Und das E ist der Einheitsvektor in R-Richtung, also das R über den Betrag von R.
Ja.
Und das Wichtige ist noch, berechne zur Zeit T' ist ein T minus R über C.
Und diese Bedingung heißt einfach, wenn ich jetzt diese ganzen Berechnungen ausführe und mir das Feld ausrechne, dann wird es zu einer gewissen Zeit emittiert und kommt nach einer gewissen Zeit hier bei mir an. Und diese Laufzeit, die muss ich eben berücksichtigen, und das ist genau die retardierte Zeit T', die ich hier mit berücksichtige. Ja? Mit dieser retardierten Zeit. So. Und jetzt kann ich mit dieser Lösung, mit diesen Lenard-Wishart-Potenzialen, kann ich mir eben jetzt angucken, wie sehen jetzt die E- und B-Felder aus, wenn jetzt ich mich weit weg befinde von der Quelle. Also ich lasse jetzt
R gegen unendlich gehen.
Und man guckt sich eben nicht die Lösung an, die mit 1 über r Quadrat abfallen, die jetzt eben auch bei der Lösung für die E- und B-Felder auftauchen. Man nimmt nur die 1 über r Beiträge mit. Und dann kommt man zur Lösung der E- und B-Felder. Weit weg von der Quelle.
Jetzt habe ich also weit weg irgendwo eine bewegte Ladung, die emittiert jetzt irgendwas, und ich schaue mir an, was ist die Energie pro Zeit, pro Winkel, die diese Quelle ausstrahlt. Also Energie pro Zeit. Energie pro Zeit. Das ist gerade die Leistung, die diese Quelle bringt. Pro Winkeleinheit. Ja, in dem Fall also d Omega.
In der Astrophysik habe ich das öfter, dass ich irgendwo relativistisch bewegte Ladungen habe, die dann irgendwas abstrahlen. Ja, denken Sie an Röntgenstrahlblitzer oder an supermassive schwarze Löcher, die irgendwas abstrahlen und sich bewegen. Und dann erhält man folgenden Ausdruck: dp über d Omega ist gleich das dE über dt' d Omega ist gleich ein q Quadrat über 4pi mal 1 minus e mal b zur fünften Potenz mal
einem Faktor, der folgendermaßen aussieht. E ist wieder dieser Einheitsvektor, Kreuz E minus B mal b Punkt zum Quadrat. So. So, zum einen sehen Sie, dass die Leistung proportional ist zur Ladung zum Quadrat. Zum anderen sehen Sie jetzt, dass die Winkelabhängigkeit, auf die will ich jetzt hinaus, relativ komplex ist, mit Kreuzprodukten behaftet ist. Und da taucht also einmal die Bewegung der Teilchen auf, Beta, aber auch die Beschleunigung der Teilchen, Beta Punkt. Und nun muss eben die Richtung dieses Beta-Punkt-Vektors nicht unbedingt übereinstimmen mit dem Richtungsvektor V. Es kann ja sein, dass das Teilchen sich auf gekrümmten Bahnen bewegt, dann ist zum Beispiel dann die Geschwindigkeit in die eine Richtung, die Beschleunigung wäre dann aber in die andere Richtung, könnte senkrecht dazu sein. Und je nachdem, wie also diese beiden Vektoren liegen, habe ich da ein Kreuz vergessen? Ja. Je nachdem, wie diese beiden Vektoren liegen, kriege ich dann unterschiedliche Verhalten für das Abstrahlen dieser Strahlung einer bewegten Ladung. Dann gibt es also zwei Fälle. Zum einen, je nachdem, wenn ich jetzt die beiden Vektoren in die gleiche Richtung zeigen würde, also Beta und Beta-Punkt zeigen die gleiche Richtung, oder sie zeigen eben senkrecht aufeinander, erhalte ich unterschiedliche Abstrahlungscharakteristika. Und diese Formel, die ich da gerade angeschrieben habe, das ist die relativistische Larmor-Formel. Wie sieht das aus? Gucken wir uns diese zwei Fälle mal an. So, also, erster Fall, Beta Punkt ist parallel zu Beta. Ja? Das heißt, ich gucke mir jetzt das Teilchen an. Das bewegt sich in die Richtung hier. Hier liegt Beta, aber hier liegt auch Beta Punkt, die Beschleunigung. Also wird in diese Richtung beschleunigt. Der er sich auch bewegt. Und was dann passiert ist, dass man eine Abstrahlung hat in einen Kegel. Also die Hauptabstrahlung findet eben nicht in Bezugsrichtung statt, sondern in einen Kegel, der dann so abstrahlt. Das Teilchen bewegt sich da und ich kriege dann so einen Kegel, der in die Richtung die elektromagnetische Strahlung emittiert.
Auf der Oberfläche des Kegels sozusagen.
Ja, ja. Mhm. Also das soll ein Kegel sein. Kegel, Abstrahlung in Kegel. In Kegelform. Und dann habe ich noch den Fall, dass nun das Beta-Punkt senkrecht auf Beta liegt. Und in dem Fall ist die Abstrahlung anders. Also ich habe dann hier wieder die Ausbreitungsrichtung Beta. Habe dann senkrecht dazu jetzt die Beschleunigung. Das heißt, das Teilchen bewegt sich dann irgendwie auf gekrümmten Bahnen. Es bewegt sich erst in die Richtung und wird aber dann in die Richtung beschleunigt. Und dann ist das Ganze in diese Richtung gepiekt, die Abstrahlung. Also vorwärts gerichtet. Und das liegt eben an dem Kreuzprodukt mit dem Beta-Punkt, was da oben dann reinkommt, sodass ich dann senkrecht dazu immer die Abstrahlung habe. Wir werden dann nachher noch Abstrahlungsprozesse dann im zweiten Kapitel untersuchen, auch die Synchrotronstrahlung zum Beispiel, die ja dann emittiert wird, wenn dann das Teilchen sich auf Kreisbahnen bewegt, dann entsprechend abgestrahlt wird in die Richtung. Das habe ich dann genau, das Verhalten habe ich hier vorliegen. So,
So, das war zur Lama-Formel. Die Lorentzkraft, die lassen wir mal weg. Kinetische Theorie. So. Sind dazu noch Fragen? Ein Quadrat bei dem. Wo habe ich ein Quadrat? Hier? Hier? Nee, nee, dp ist formal dE nach dt'. Das ist nicht die zweite Ableitung, sondern es ist die Änderung der Energie pro Zeit, pro Winkel. Nee, es ist nicht die zweite Ableitung, es ist die Änderung der Energie pro Zeit und d Omega. Sie wollen da ein 2 drin haben. So, okay. Ich habe noch eine Sache vergessen, und zwar kann man die Lamor-Formel natürlich integrieren über d Omega. Und wenn man das macht, kriegt man, muss ich das anschreiben? Nee, muss ich eigentlich nicht anschreiben, oder? Nee, nee, kann man auch weglassen. So, dann wische ich die Tafel und wir kommen zum nächsten Unterkapitel, zur kinetischen Theorie und der Boltzmann-Gleichung. Boltzmann-Gleichung, das hat von Ihnen noch keiner gehabt, ne, in den Vorlesungen. So. Da sollte man zumindest damit anfangen, wenn wir heute wahrscheinlich nicht ganz fertig werden. Aber Boltzmann-Gleichung taucht überall auf, wenn wir Nicht-Gleichgewichtsprozesse eben betrachten. Und die Boltzmann-Gleichung bildet im Prinzip dann auch die Grundlage für die Hydrodynamik. Also ich kann aus der Boltzmann-Gleichung die hydrodynamischen Gleichungen herleiten. Deswegen relativ fundamental. Und die Hydrodynamik, die brauchen wir überall in der Astrophysik. Die hydrodynamischen Gleichungen. Also, kinetische Theorie. Wir fangen an mit einem Ensemble von Teilchen, das sich in einem Phasenraum bewegt.
Ein Ensemble von Teilchen im Phasenraum.
Und dieser Phasenraum, der soll entsprechend viele Freiheitsgrade haben. Wenn wir n Teilchen haben, dann hat er eben 3n Freiheitsgrade. Also n Teilchen. Dann haben wir da 3n mal 2. Wir müssen also den Ort wissen und den Impuls des Teilchens. Also haben wir 3n Freiheitsgrade für den Ort und dann nochmal 3 für den Impuls. Freiheitsgrade mal 2. Und wir können ein Lagrangien formulieren. Und können sagen, dieser Lagrangien, der soll nun abhängen von diesen Koordinaten. Nehmen wir an, das sind generalisierte Koordinaten, QI dieser Teilchen, soll abhängen eben von den Impulsen oder den Geschwindigkeiten Q Punkt und von der Zeit soll der abhängen. Und nun kann ich dazu entsprechend einen konjugierten Impuls definieren. Impuls. Und den definiere ich PI, soll sein eben die Ableitung D nach QI dieser Lagrange-Funktion und QI, QI-Punkt und T. Und wenn ich jetzt eine Lagrange-Transformation mache, dann kann ich eben daraus die Hamilton-Funktion generieren, H von QI, PI und T ist dann gleich die Summe über alle Freiheitsgrade, QI Punkt, PI minus dieser Lagrange-Funktion von QI, QI Punkt und T. Ganz formal. Und ich kann nun auch für dieses N-Teilchensystem entsprechend Bewegungsgleichungen angeben. Das sind die Hamiltonschen Bewegungsgleichungen. Also ist das QI Punkt, ist das dH nach dPi und das PI Punkt ist gleich minus dH nach dQi. Gut. Und damit kann ich das Prinzip dann auch ausrechnen, so wird es zum Beispiel dann auch gemacht, wenn ich jetzt so Hamilton Dynamics habe, wenn ich irgendwelche Kräfte ansetze und Teilchen irgendwie populiere, dann würde ich jedes Teilchen dann einzeln verfolgen, gegeben eben durch diese Hamiltonsche Bewegungsgleichung. Wobei der Hamiltonian halt jetzt der sein kann für ein freies Feld oder können natürlich jetzt hier auch Wechselwirkungsterme drin sein. Zum Beispiel dann später in der Boltzmann-Gleichung haben wir Kollisionen drin, die dann noch mit reinkommen. Zusätzlich dazu. So. Nun gucken wir uns dieses Ensemble an, der Teilchen, die sich also gemäß diesen Hamilton-Gleichen bewegen, im Phasenraum, der wird sich ändern als Funktion der Zeit. Und wir wollen uns nun angucken, wie sich diese Verteilung der Teilchen im Phasenraum mit der Zeit verändert und in welchen Gleichungen ich das beschreiben kann. Und dann kommen wir genau auf die Boltzmann-Gleichung. Und dazu führen wir eine Verteilungsfunktion an. Das heißt, wir gucken uns jetzt einzelne Zellen an. Betrachte einzelne Zellen im Phasenraum. Das heißt, wir haben jetzt eine vorgegebene Verteilung von t, und jetzt schreibe ich das einfach mal als Vektor hin, q und p. Das soll eine Verteilungsfunktion sein, die ist nun 6n-dimensional, t, q und p. Na, p. d, q und d, p in entsprechenden Dimensionen. Machen wir das mal so, dass das klar ist. So, und im Prinzip ist jetzt diese Verteilungsfunktion, die ich hier generiert habe, ist eine N-Teilchen-Verteilungsfunktion. Also das ist, ich müsste im Prinzip dann wirklich die Position und die Impulse von allen N-Teilchen genau wissen. Und dann könnte ich diese Verteilungsfunktion festlegen. Das macht für uns jetzt erstmal nicht so viel Sinn, dann diese Monster-Verteilungsfunktion irgendwie auszurechnen oder zu massieren mit Gleichungen, ist relativ schwierig. Also wir versuchen das runterzukochen auf einfachere Verteilungsfunktionen. Natürlich, das Einfachste wäre eine Einteilchenverteilungsfunktion. Also ich gucke mir die Verteilung an von einem Teilchen, was sich durch diesen Phasenraum bewegt. Und wie mache ich das? Das mache ich damit, indem ich alle anderen Freiheitsgrade ausintegriere. Das heißt, ich nehme jetzt das Integral dieser Verteilungsfunktion, integriere über die Orte und Impulse alle anderen Teilchen, aber nicht über das von dem einen Teilchen, was ich haben will. Und das, damit kriege ich eine Einteilchenverteilungsfunktion heraus, formal. Ja, diese Funktion hängt dann nur noch ab von einem Ort und einem Impuls und der Zeit. Ja. So, also reduzierte Verteilungsfunktion. Also das F, muss ich schon zuschreiben, ist die Verteilungsfunktion. Schreibe ich mir das hoch von N-Teilchen. Reduzierte Verteilung. FK durch Ausintegration von entsprechend n minus k Komponenten. Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass ich trotzdem natürlich noch die Korrelation mitbekomme von Mehrfachteilchenkorrelation. Und dann kann man darauf eine Hierarchie aufbauen. Also man stellt dann fest, ich kann mir jetzt die zwei Teilchen, die drei Teilchen und so weiter Korrelation angucken. Wenn ich das jetzt für die Einteilchenverteilungsfunktion mache, integriere alles aus, dann stelle ich fest, da bleibt ein Rest übrig, der von der Zweiteilchenkorrelation kommt. Und wenn ich dann das Ganze mache, also muss ich die Zweiteilchenfunktion ausrechnen. Wenn ich jetzt die Zweiteilchenfunktion dann entsprechend ausrechnen will, stelle ich fest, da kommen Korrelationen rein von drei Teilchen. Und Sie können sich schon vorstellen, wie das weitergeht. Es geht immer so weiter. Was natürlich auch Sinn macht, am Ende muss natürlich die gesamte Korrelation irgendwie wieder auftauchen. Ich habe das Ganze jetzt nur hierarchisch geordnet. Und diese Ordnung, die nennt man die BBGKY-Ordnung. Also, F1 hängt ab von F2, F2 von F3 und so weiter. Und diese Ordnung rein formal ist die BBGKY-Hierarchie. Und dahinter stecken einige Namen. Das ist Born, Bogoljubow, Green, Kirkwood und Yvonne. Also die haben gezeigt, dass das so geht, dass ich diese Hierarchie so aufbauen kann, dass ich das so umformulieren kann. So, es bleibt mir nicht mehr viel Zeit. So. Wenn ich mir diese Hierarchie dann anschaue und aufschreibe. Ich benutze jetzt die Liouville-Gleichung. Liouville-Gleichung, die mir eben sagt, die Phasenraumdichte ist invariant. Ja. Dann heißt das übersetzt, dass das d nach dt meiner Verteilungsfunktion plus dem q-Punkt meiner Änderung der Verteilungsfunktion nach dqi plus dem p-Punkt j df nach dpj, dass das gleich 0 ist. Ja, totale Zeitableitung ist 0. Und jetzt jetzt kann ich hier die Hamilton-Bewegungsgleichung einsetzen, hier im Prinzip. Würde dann heraus sehen, dass das sind hier Kräfte, die hier dann wirken. Und kann das dann umschreiben für die Einteilchenverteilungsfunktion. Das gilt also allgemein so für die N-Teilchen-Korrelationsfunktion. Und wenn ich das dann umschreibe auf die Einteilchenverteilungsfunktion, dann sieht es so aus, d nach dt von f1 plus den q-Punkt dann jetzt für Einteilchen. Das heißt, da kann ich jetzt so einfach einen Vektor draufsetzen, df nach dq plus den p-Punkt df1 nach dp ist gleich ein Restterm. Und dieser Restterm bezeichnet man als C, der eben jetzt abhängt nur von den Zweiteilchen-Korrelationsfunktionen. Und das genau ist der Stoßterm. Und was ich jetzt angeschrieben habe, ist im Prinzip schon die Boltzmann-Gleichung. Das hier ist der Kollisionsterm. Und das Ganze hier ist schon die Boltzmann-Gleichung. Man macht jetzt noch einen Ansatz, um das Ganze lösen zu können. Also weil man jetzt die Zweiteilchenkorrelationsfunktion nicht kennt, muss man einen Ansatz machen. Und der einfachste Ansatz ist natürlich, diese Zweiteilchenkorrelationsfunktion ist ein Produkt von Einteilchenkorrelationsfunktionen. Was auch Sinn macht, das sind genau die Stöße, die stattfinden. Also wenn ich zwei Stöße habe, sogenannte binäre Stöße, zwei Partner kommen an, stoßen, zwei Partner gehen raus, dann kann ich das durch diesen Kollisionsterm hier hinten beschreiben. Das ist jetzt eine Zweiteilchenkorrelation. Und da setze ich einfach an, dass diese Zweiteilchenkorrelation gegeben ist, einfach nur durch die Verteilung von Einteilchenstößen mit einem anderen Teilchen. Was ich dann vernachlässige, sind drei Stöße, die auf einmal passieren können und so weiter. Das wäre dann in der nächsten Hierarchie der BBGKY. So, die Zeit ist um. Wenn nicht noch Fragen sind, dann machen wir hier Schluss. Wie gesagt, morgen sind Übungen, da werden einige Sachen besprochen und wiederholt. Und reguläre Übungen dann nächste Woche. Und in 2 Wochen sehen wir uns dann wieder zur nächsten Vorlesung.